Flux FM Spreeblick.
Pop, Politik, Positionen.
Jens Balzer, heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick. Jens Balzer, Jahrgang 1969, ist aufgewachsen in der westdeutschen Provinz und lebt in Berlin. So viel zu seiner Biografie, viel wichtiger seine Qualifikation. Früher mag er ein junger Musiknerd mit Niki-Pulli und Kinnbart gewesen sein, heute ist er eine vollwertige Autorität in Sachen Platten und besonders Popkritik. Neben seinem stellvertretenden Chefposten im Kulturressort der Berliner Zeitung schreibt er für Musikmagazine und hat schon Lehraufträge an verschiedenen Universitäten gehabt. Bei Live-Kritik und Dosenmusik in der Volksbühne bespricht er regelmäßig Platten zusammen mit dem Rolling Stone-Chefredakteur Sebastian Zabel und Tobi Müller.
Flux FM Spreeblick, eure Lieblingssendung jeden Sonntag zu hören von 10 bis 12 Uhr und damit meine ich den Vormittag und jeden Montag dann ab 22 Uhr die Wiederholung und danach kann man das dann alles im Internet nochmal hören. Ich freue mich heute sehr auf Jens Balzer, der zu Gast im Studio ist. Mein Name ist Johnny Häusler und freue mich, dass ihr zuhört. Warum haben wir beide uns eigentlich noch nie getroffen, Jens?
Wahrscheinlich sind wir schon tausendmal aneinander vorbeigelaufen.
Wahrscheinlich,
aber
ja.
Es waren immer zu viele Menschen drumherum und in der Regel war es dunkel, würde ich vermuten.
Oder? Ist ja auch so das Problem an Radio- und Zeitungsmenschen, dass man selten weiß, wie sie aussehen.
Insofern in der
Tat, ja. Wahrscheinlich sind wir schon öfter aneinander vorbeigelaufen, weil ich kenne natürlich deinen Namen aus diversen Zeitungen, jetzt natürlich aus der Berliner Zeitung schon ewig, möchte ich fast sagen, ohne
in jetzt. In der Tat, ja. So fliegen die Jahre dahin.
Ja, ach, furchtbar, oder? Es gibt ja immer Beschwerden über diese Sendung, dass ich zu oft in Erinnerung an die 80er und so schwelge, wobei ich die 80er gar nicht nur durchgehend toll fand oder so. Aber ich werde immer gewarnt. Dabei hatten wir ja auch mal immerhin einen 17-jährigen Gast hier. Also insofern, man kann uns jetzt nicht vorwerfen, dass diese Sendung nur für alte Menschen
wäre. Wer war der 17-jährige Gast?
Das war so ein Buchautor, der ein Buch über seine eigene Generation geschrieben hat. Hatte bei der Zeit ein Volontariat gemacht, okay. Und dann haben die erkannt, ach guck mal, der Junge kann was. Haben den gleichen Buchvertrag besorgt. So geht das heute.
Das große Rätsel der 17-Jährigen.
Genau.
Was hat denn der für Musik gehört?
Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sein Musikgeschmack stark von den Eltern beeinflusst war. Da war dann auch so ein bisschen Jazz bei, was ja jetzt nichts Schlimmes ist.
Das stimmt.
Ist deiner von deinen Eltern beeinflusst gewesen?
Nein, meine Eltern haben nur Marschmusik und Operetten gehört.
Tatsache?
Ja.
Marschmusik?
Ja.
Wow,
ja,
das stelle ich mir schon anstrengend vor.
Ja, nee, mein Vater ist Jahrgang 25. Mhm. Und ich war, also meine Mutter ist Jahrgang 24 und die waren halt irgendwie beide so Mitte 40, als ich geboren wurde, 69. Und das heißt irgendwie, als ich so sozialisierte mit Rock- und Popmusik, sagen wir mal so Ende der 70er, da waren die halt so Mitte, Ende 50 und haben in der Tat nur die Musik ihrer Jugend gehört. Und das war halt irgendwie eher so die Musik der, ich möchte mal sagen, 30er Jahre.
Okay, aber das hätte ja dann auch Jazz und Swing und sowas sein können.
Nee, das kam nicht vor.
Okay.
Also mein Vater hat in der Tat eine Louis Armstrong-Platte. Er hatte eine Louis Armstrong 20 Golden Hits-Platte. Okay. Irgendwie. Das ist auch, glaube ich, die einzige, die ich geerbt habe. Und mein Bruder ist 20 Jahre älter als ich, der ist Jahrgang 50. Der hatte komischerweise auch keine Platten. Ich weiß nicht, warum der sich keine gekauft hat. Von dem habe ich genau drei Platten geerbt. Santana, Neil Diamond und Golden Earring. Das war irgendwie alles, was da...
Das ist dann auch eine harte
Kombi. Alles andere habe ich mir vollständig selbst erarbeitet.
Dreh mal das Mikro noch ein bisschen zu dir, bitte. Also so, dass dieses... entweder so oder so. Ja,
okay.
Ja, super. So klingst du noch besser. Also nicht so sehr durch die Eltern beeinflusst, aber immerhin haben die Operetten und die Marschmusik nicht dafür gesorgt, dass du völlig Abstand genommen hast von der Musik.
Nee, es war nur im Gegenteil. Also es war, als man so in die scharfe Phase reinkam, wo man sich da mit Musik sozialisiert, war das ja auch so 82, 83, 84. Da hatten eigentlich alle irgendeinen musikalischen Stil, dem sie sich zuordneten. Und schon wenn man irgendwie irgendwo dazugehören wollte, was dann ja damals auf dem Dorf auch gar nicht so einfach war, dann eben bei den Leuten dabei zu sein, die man gern mochte oder von denen man gerne anerkannt worden wäre, hat man sich natürlich deren musikalische Vorlieben angeeignet. Das ging dann halt eher über Peergroups, irgendwie, wo Leute, die da so ein, zwei Jahre älter waren.
Und welche musikalische Ecke war das bei dir dann?
Ich habe angefangen in der Tat dann mit, so abgesehen von den ersten AC/DC-Platten, die man sich so als Zehnjähriger kauft, dann in der Tat, also mein großes Erweckungserlebnis mit 13, würde ich sagen, war Pornography von The Cure.
Okay.
Die kam da gerade raus und die habe ich dann damals bei Alan Banks irgendwie im BBS gehört. Das lief immer so nachts von 1 bis 3 irgendwie. Das war ja auch irgendwie Niedersachsen-Soldaten-Einzugsgebiet, britische Truppen irgendwie. Da hat man sein gesamtes musikalisches Wissen herbezogen. Und das war dann in der Tat auch, glaube ich, das erste Konzert, in dem ich war, The Cure, 1994. 84 oder
so. Okay.
In Hamburg im Stadtpark.
Warst du so der klassische Jugendliche, der sich dann in seinem Zimmer verzogen hat, alles dunkel gemacht hat und dann The Cure gehört hat?
Ja, super. Ja, ich habe nicht weniger als 2 Jahre lang in meinem abgedunkelten Zimmer gesessen und immer diese eine Pornografie rauf und runter gehört. Und ich habe die noch und es ist auch, glaube ich, die einzige Platte in meinem Vinylbestand, die so oft gehört wurde, dass sie wirklich ausgeschabt ist.
Okay.
Also man sieht wirklich so weiß ausgeschabte Rillen irgendwie. Also da habe ich mit 14 manche Tränen drüber vergossen.
Oh.
Also. Aber interessanterweise ist es dann eine Platte, die man sich dann später eigentlich nicht mehr anhören kann. Also ich habe die jetzt noch ein paar Mal wieder gehört und auch noch mal ein paar Mal The Cure am Konzert gesehen. Ich mag die immer noch sehr, aber es ist eine so prägend, die in so einer bestimmten Phase ist, wenn man dann so die 20 überschritten hat, kehrt man eigentlich dazu nicht mehr zurück. Mhm. Vollständig anders als dann bei Joy Division zum Beispiel, was ja vielleicht so ein vergleichbarer Fall ist. Das habe ich dann irgendwie so ein bisschen später entdeckt, irgendwie vielleicht also danach guckte man halt irgendwie, was gibt's noch an depressiver Musik irgendwie, mit der man schlecht draufkommen kann als Jugendlicher. Und dann war das nächste natürlich dann Joy Division. Das habe ich damals mit 14 nicht verstanden, musikalisch irgendwie. Das war mir irgendwie, also alles, was man dann später daran so liebte irgendwie, also diese Dub-Echo-Produktion von Martin Hennett auf der Unknown Pleasures, irgendwie, das war mir als Heranwachsender irgendwie, das war mir nix. Irgendwie. Das war mir auch nicht irgendwie traurig genug. Das war ja wirklich schon so enddepressiv. Irgendwie. So, das ist dann, glaube ich, für so einen 14-Jährigen zu heavy. Das entdeckt man dann später in seiner musikalischen Größe und die Platten höre ich bis heute. Also zu Joy Division kehre ich immer wieder zurück. Also da finde ich, kann ich auch nach 30 Jahren immer noch wieder neue Aspekte entdecken, anders als bei The Cure.
Ja, bei Cure war man dann irgendwann, finde ich, froh über diese Pop-Hits, die sie dann später hatten, weil die hört man immer noch gerne im Radio, wenn das mal läuft, irgendwie so, weiß ich nicht, also das, was man halt alles kennt von Cure.
Ja.
Da sagt man, ach, da war der Robert mal ein bisschen besser drauf, ist auch nicht schlecht.
Aber das hört dann ja auch dann irgendwann so Mitte der 90er auf mit den großen Hits und dann kamen halt leider nur noch langweilige Rockplatten, wo man dachte, also so, im Grunde war das so eine Rolling Stonesifizierung. Ne? Die hatten dann irgendwie so ihren Moment gehabt irgendwie und dann ab dem 10. oder 15. Karrierejahr einfach nichts mehr zustande bekommen, was irgendeine Relevanz besitzen will. Das ist dann auch als Altfan immer so ein bisschen traurig, wenn man in diesen sehr langen Konzerten ist und dann sich dann doch wirklich wie dann die Puppies von den anderen über Satisfaction dann doch nur über die alten Hits freut und die neuen Stücke eigentlich nicht hören will. Das ist mir eigentlich eine Haltung, die mir eigentlich auch eher unangenehm ist im Konzert.
Ja,
ich will auch bei einer Band irgendwie, also ich will vor allem die neuen Stücke hören und wenn das nicht der Fall ist, irgendwie dann hat die Band einen dann irgendwann auch verloren natürlich.
Ich habe da auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn man irgendwie zu einer Band geht, die man halt mal sehr geschätzt hat und dann aber sich so selber dabei erwischt, wie man eigentlich doch so ein Best-of hören will.
Ja,
und was ja Bands jetzt auch viel machen, also die touren ja dann auch nur mit dem Album.
Was
habe ich jetzt neulich gelesen, wer macht das auch? Ja gut, Patti Smith sowieso.
Patti Smith spielt jetzt Horses. Ich habe von der Weile Television spielt Marky Moon auf dem Primavera-Festival, war zauberhaft irgendwie oder... Ach, diese schreckliche Elektroband aus Düsseldorf, wie hieß sie noch gleich? Kraftwerk haben das ja in der neuen Nationalgalerie, das fand ich auch schauderhaft.
Die waren ja nie, ist ja sowas, ich fange die Diskussion ganz selten an, aber Kraftwerk haben mich nie gekriegt. Nie.
Nee, mich auch nicht, komischerweise. Also es gab in der Tat, ich glaube das erste Konzert, das ich von denen gesehen habe, muss irgendwie so 2001, da gab es schon mal so eine Greatest Hits Tour, da haben sie hier im Tempodrom gespielt. Ich weiß auch ein bisschen später irgendwie. Und das fand ich ganz interessant, weil ich habe die auch als Jugendlicher nie gehört. Man hört immer so alle Bands, die man mag, inklusive Joy Division zum Beispiel, behaupten immer, sie seien von Kraftwerk beeinflusst, was schön ist. Aber trotzdem war das keine Musik, die mich irgendwie jemals berührt hat. Und im Alter, gerade bei diesen Shows jetzt in der Neuen Nationalgalerie, finde ich dann auch eher so die Verklemmtheit und
total.
Die sie ausstrahlen und mit der sie auch mit dem eigenen Erbe umgehen. Also sagen, sie spielen jetzt Museumsshows, historisch-kritische Ausgabe, und dann ist aber alles trotzdem so zurechtgebogen und hingedreht, irgendwie, als ob sie 74 schon die großen Visionäre gewesen wären. Alles, was krautrockig war, fiel daran. Das fand ich alles irgendwie so. Nee, das war, gefiel mir nicht.
Ach, wie schön. Geht mir ganz genauso.
Sind wir uns gleich am Anfang einig.
Ja,
das ist eigentlich kein guter Start in die Sendung.
Ne, wir können uns bestimmt auch noch streiten. Wobei, ich muss zugeben, und das ist ja das Tolle, wenn man Musikjournalisten zu Gast im Studio hat, dass man mindestens die Hälfte der Songs, die sie sich ausgesucht haben, für die Show nicht kennt.
Ist das so?
Ist tatsächlich bei mir so. Aber du hast, also wir reden gleich erstmal natürlich, weil du, es gibt auch noch einen anderen Grund, außer dass ich dich sehr schätze als Autor und als jemanden, der Popkultur hochhält, auch im deutschen Blätterwald, wollte ich gerade sagen. Meine Güte.
Im rauschenden Blätterwald.
Im rauschenden Blätterwald,
genau. Ein Cent fürs Phrasenschwein.
Ach ja, da werden wir irgendwie in dieser Sendung wahrscheinlich irgendwie den Zehner voll machen können. Zumindest von meiner Seite aus. Aber es kommt gleich noch ein anderer Song, über den ich ganz, ganz froh bin. Aber erstmal hören wir vom neuen Album von Tokotronic.
Ja.
Was? Denn du hast auch ein Buch über Tokotronic geschrieben, mit Tokotronic, wie auch immer. Das können wir gleich nochmal ein bisschen genauer besprechen. Erstmal hören wir Ich öffne mich. Ich öffne mich für uns. Tokotronic vom neuen Album. Heißt das nur das rote Album?
Das hat gar keinen Namen. Das hat gar keinen Namen, möchte aber das rote Album genannt werden, obwohl es keinen Namen hat.
Gar keinen Titel. Das ist dann wieder so typisch Tokotronic.
Ja, ja.
Wir haben keinen Titel für das
Album. Es gab ja schon das Album von Tokotronic, das Tokotronic hieß, das dann aber nur als weißes Album angesprochen werden wollte. Und dieses hier heißt jetzt, glaube ich, in unserem Buch heißt es jetzt offiziell Tokotronic /S/T, self-titled.
Oha.
Im Unterschied zu Tokotronic. Und dann in Klammern das rote Album.
Okay. Du bist jetzt ganz definitiv Tokotronic-Experte, oder?
Ich denke, ich habe mich da jetzt relativ eingearbeitet, wobei ich habe, was heißt Tokotronic-Experte? Also wir haben ja, es gibt dieses Buch, das ich zusammen mit Martin Hausbach gemacht habe, die Tokotronic-Chroniken. Dafür hat Martin zusammen mit Jan Müller, dem Bassisten und Archivar der Band, irgendwie alles dessen Archive durchgeforstet. Tollerweise hatte der wirklich vom ersten bis zum letzten Flyer alles gesammelt.
Der ist der Nerd?
Ja. Also nachlass.
Mal weiter, ich mach mal Fenster zu, weil.
Nachlassverwalter zu Lebzeiten, also wirklich ganz, ganz erstaunlich. Und daraus haben wir einen ausführlichen chronologischen Bild- und Materialteil zusammengestellt. Und ich habe mir dann jedes Album nochmal angehört, mehrfach genau, und habe dann zu jedem der mittlerweile 11 Alben einen so mittellangen Essay geschrieben, in dem ich das Album ausinterpretiert und in den Werk- und gesellschaftshistorischen Zusammenhang zu stellen versucht habe. Ob ich deswegen jetzt Experte in Tokotronic bin, weiß ich gar nicht, weil wir hatten von vornherein nicht vor, so eine klassische Bandbiografie zu schreiben, also ich habe keine langen Gespräche mit den Musikern geführt. Mhm. Also es gibt so 4 kürzere Interviews mit jedem Einzelnen, die Martin Hosbach dann mir fürs Ende des Buches als Anhang irgendwie gemacht hat. Aber ich habe im Grunde nur zu jedem Album aufgeschrieben, was mir so durch die Birne rauschte, wie ich das damals erlebt habe, als das rausgekommen ist und was man vielleicht, wie das so vielleicht im Lichte späterer Entwicklungen irgendwie jetzt neu zu bewerten ist. Aber ich habe, fand im Grunde eigentlich alles mehr oder weniger in meinem Kopf statt.
Okay.
Und ich habe dann die Fakten dann nochmal von Jan Müller und von Dirk von Lotzow gegenchecken lassen, also um sicher zu sein, dass ich da mich mit den Jahreszahlen oder wer wann wo dann, also doch mal den Bass gespielt hat, wenn es nicht Jan Müller war, oder in welchen Stücken Arne Zank gesungen hat, wenn es eine Rolle spielt. Das habe ich dann alles nochmal gegenchecken lassen. Aber ansonsten habe ich die Band nicht befragt und bin auch nicht in deren Leben, Biografien, schon gar nicht ins Privatleben oder so Geschichten irgendwie eingedrungen.
Das interessiert deswegen auch eine Chronik. Nicht. Dass man
deswegen auch eine Chronik, genau.
Nach Veröffentlichung der Alben vorgeht.
Und genau.
Zu jedem. Aber wenn du sagst, gesellschaftlicher Zusammenhang, das finde ich spannend. Gibt es denn da so Kernmomente, wo du sagst, das Album hatte ganz viel mit der Zeit, in der es entstanden ist, zu tun? Also hat es natürlich immer, jede Platte hat natürlich mit der Zeit zu tun, in der sie entsteht. Aber gab es bei Tokotronic so 1, 2, 3 Momente, wo du sagst, das hat damals zum Beispiel auch besser funktioniert als jetzt? Oder da, wenn man das hört, erinnert man sich an einen bestimmten Gesellschaftszustand oder so?
Also ich habe das bei den ersten beiden Alben, die ja auch so innerlich zusammenhängen, die sind ja auch sehr kurz nacheinander entstanden, schon das doch nochmal so ein starkes Déjà-vu gehabt, weil ich habe, also bin ja, wann kam ich nach Berlin, 99, das heißt, ich habe die 90er in Hamburg verbracht, also von 88 bis genau Ende der 90er in Hamburg, und habe dann so die, sagen wir mal, erste Generation der sogenannten Hamburger Schule so live miterlebt, also die ersten Blumenfeld-Konzerte und die Regierung und Ost- und Suppenwürfel machen Krebs, und das war irgendwie, da war man so auch doch relativ leidenschaftlich dabei, weil damals in Hamburg noch wirklich was passierte, anders als heute. Und dann, als Tokotronic die Bühne betraten, war es eigentlich so, dass man dachte, jetzt ist es eigentlich eh schon vorbei mit dieser ganzen Bewegung. Also es war so ein, also dieser ganze innere Zusammenhang in Hamburg, also Hafenstraße, Politisierung, Rote Flora, Politisierung, dann gab es die sogenannten Wohlfahrtsausschüsse, also so ein linksradikales Bündnis rund um den, und um den Sorgenbrecher, also Rocco Schamoni, Daniel Richter, damals noch in Hamburg, irgendwie, die dann irgendwie in die neuen Bundesländer aufbrachen, irgendwie, um das Volk zu demokratisieren. Ja, Also das, den jungen Leuten halt alles gar nicht mehr erzählen. Ja, das war schon eine interessante Zeit, auch so in dieser Politisierung der Popmusik. Und das zerbröselte eigentlich alles so 94, 95. Man dachte so, jetzt ist over. Dann gab es doch massive Abwanderungsbewegungen nach Berlin bereits natürlich. Mhm. Und dann kam Tocotronic und spielten dann so die ersten Konzerte 93, 94 in so Läden, so rund um die Reeperbahn, Heinz Kamers Tanzcafé etc. Und man kam genau in diesen Erschlaffungszustand rein. Und wenn man die Platte heute nochmal hört, die erste, Digital ist besser, die ist ja auch wahnsinnig erschlafft. Die fängt ja so an, als
ja,
die eigentlich, also schon beim ersten Stück denkt man ja, die wollen eigentlich gleich wieder aufhören. Mhm. Die wissen eigentlich gar nicht, ob sie jetzt nicht doch lieber wieder irgendwie alles davonlegen und doch lieber ein Gedicht schreiben oder mhm. Jura zu Ende studieren. Irgendwie und so. Und interessanterweise, wenn man dann so die ersten zwei oder auch drei Platten hört, merkt, kriegt man so nachher rein, oder ich jedenfalls nochmal das Gefühl, wieder so aus einer gewissen Erschlaffung heraus, dann erst so ein ironisches Bekenntnis zur Provinzialität und zum zu spät gekommenen entsteht. Das war ja bei Tocotronic, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, wobei es keine Jugendbewegung mehr gab, irgendwie, oder Hamburg rockt, oder irgendwie diese schrecklichen Fotos irgendwie auf den ersten Alben, wo sie aussehen, als seien sie in irgendeinem Partykeller vergessen worden, nach der Abi-Feier. Also sitzen nach fünf Tagen immer noch rum und keiner vermisst sie. Also, das haben die auf so, das war mir damals gar nicht so klar, wenn man so zeitgeschichtlich so nah dran war. Aber
ich muss gerade immer noch lachen, weil ich den Vergleich super finde und mir gerade vorstelle, dass es wahrscheinlich tatsächlich so war.
Ja.
Okay.
Also, und sitzen da immer noch und man hat einfach das Gefühl, dass sie sich jetzt dann gewissermaßen falsche Leute am falschen Ort zur falschen Zeit, dann auf der Grundlage irgendwie so was befreien und dann was Interessantes zustande kriegen. Was aber trotzdem nie dann irgendwie in so einen nach vorne gehenden Rockismus sich entäußert, sondern trotzdem die Bedingung der Möglichkeit dieser Musik bleibt halt immer zu spät gekommen, irgendwie falsch in der ganzen Sache, irgendwie wir sind hier nicht in Seattle, irgendwie wir sind hier in Hamburg, Hamburg ist aber auch scheiße, irgendwie nach Berlin wollten sie auch nicht. Also auch so diese ganz, ganz große Prokrastinierer, so Unentscheidbarkeit, schon wie die damals rumstanden. Also die stehen ja auch so, stehen ja auch, gucken auch immer so ratlos aneinander vorbei und haben so die Hände in den hinteren Hosentaschen und krümmen sich so und die Haare hängen so runter und so. Also ich finde ganz große Anti-Euphoriker irgendwie.
Ja, und die haben vor allen Dingen damals auch so eine Form von verbalen Hass transportiert, der einzigartig war, zumindest auch für mich bei den ersten beiden Platten. Also dieses
Fahrradfahrer, Gitarrenlehrer, ja, Michael Ende. Es wurde einfach wahllos drauf losgehasst.
Ja, aber auf eine angenehme Art und Weise. Also
Tanztheater.
Klingt jetzt auch ein bisschen komisch.
Heute machen sie selber Tanztheater im weitesten Sinne.
Ja, so der Drang zur Kunst, dann der hat es mir manchmal in den letzten Jahren auch schwer gemacht. War dann aber wieder versöhnt, als sie tatsächlich auch mal hier im Studio waren und ganz großartig und offen und toll waren, finde ich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt dieses neue Album, was ich ganz super finde.
Ich auch.
Also ich bin wirklich beeindruckt davon, wie man es geschafft hat. Ich bin vorsichtig mit so Vergleichen, aber das geht schon so in Richtung britische Popkunst. Auch textlich nach wie vor natürlich. Da sind immer Zeilen bei, die man toll finden kann bei Tocotronic, auf jedem Album, aber jetzt passt das bei einigen Songs wirklich wieder ganz wunderbar zusammen.
Ja, so ist immer, also so ist es mal in den letzten Jahren immer gewesen. Ich fand die Texte immer hervorragend und ich finde auch die, auch wenn man gerade, wie ich es ja getan habe, dann so Album für Album vorgeht, chronologisch und so jedem beschreibt, fällt einem dann doch auf, dass eigentlich wie bei keiner anderen deutschen Band, mir wird jetzt jedenfalls keine einfallen spontan, dass irgendwie auf jeder Platte irgendwas neu gemacht wird, irgendwie, aber trotzdem immer was anknüpft an Dinge, die sie vorher wahlweise klanglich oder auch textlich oder von den Themen, die sich gesetzt haben in den Songs, dann schon mal angerissen haben. Also man hat quasi so einen literarischen Werkzusammenhang. Und das ist ja auch immer auf der neuen Platte so, die beginnt ja auch mit so einem Prolog, das ist ja fast schon ganz klassisch, wo sie nochmal irgendwie ihre eigene künstlerische Entwicklung Revue passieren lassen in 5 Minuten. Irgendwie lernten unseren Hass zu tanzen und dann entdecken sie die Liebe irgendwie und die Liebe stellt halt alles in Frage, was irgendwie an großen metaphysischen Spinnereien irgendwie auf den letzten Alben so war. Und dann ist es halt irgendwie, dann wird halt ein ganzes Album über die Liebe gemacht, auch mit so einer ganz großen, befreiten Geste und musikalisch, wie du hast völlig richtig gesagt, spielst du auf britische Popmusik der 80er Jahre, kann man Jan Müller spielt so einen Peter Hook New Order Bass. Es gibt dann so hell klingelnde Esther Camera oder Orange Juice Gitarren. Da sind so ganz viele musikalische Zitate und Anspielungen, aber ohne, dass es halt irgendwie retro oder auch nur eklektisch wäre. Das ist halt schon alles so, finde ich, auch sehr, auch in der Dramaturgie der Songs, sehr schön ineinander gefügt und man hat am Ende doch das Gefühl, dass die jetzt eigentlich so im Alter nicht nur immer besser werden. Ich finde sie schon seit Kapitulation irgendwie,
ja, haben sie wieder entspannter,
sind einfach entspannter, befreiter, heiterer irgendwie. Also so eine ganz, ganz schöne.
Was ich aber heiterer Platte. Jetzt der richtige Ausdruck von
Toko Treunig ja, ist. Aber es gibt also dieses Lied wie Ich hafte an dir irgendwie, also auch okay. mit so leicht albernen Metaphern, wo man denkt, so, kannst du jetzt nicht wirklich irgendwie so Haftis mit Liebe vergleichen irgendwie, aber so in dieser Tonalität, in der der Dirk von Lotz so das singt, irgendwie
hat
so was wird so diese Uneleganz dann doch wieder elegant, ganz elegant
ja, plötzlich. Es ist dann so ein Höhö.
Ja, genau. Ja, so beim ersten Mal ist es ein Höhö. Dann so, ach, nee, beim ersten Mal denkst du, naja, das geht jetzt aber endgültig dann doch nicht mehr. Und dann ist es so ein Höhö, so ein Innenjog und so. So spätestens beim, sagen wir mal, 10. Hören hatte mich dieser Song dann auch komplett irgendwie als ganz ernst gemeinte Liebeshymne.
So, und wer die Platte jetzt nicht kauft, dem ist auch nicht mehr zu helfen. Oder der. Wir hören jetzt was völlig anderes als Tokotronic und ein Song, über den ich mich bei deiner Auswahl extrem gefreut habe, weil ich den so ein bisschen vergessen hatte, muss ich zugeben. Und ich weiß aber, wie sehr ich dieses Stück geliebt habe, als es damals rausgekommen ist. Nicolette nämlich.
Ach ja, schön.
No Government, ganz, ganz, ganz groß. Können wir gleich auch noch drüber reden. Wenn mein Mauszeiger hier mitmacht. So, Jens Balzer ist zu Gast im Studio und wir haben gehört, Nicolette, No Government. Gibt es auch verschiedene Versionen von, wie bist du denn da wieder drauf gekommen? Ist das was du ständig noch so parat hast?
Ja, in der Tat. Also das ist irgendwie, die Platte ist von, jetzt schlag mich tot, 92, glaube ich, 91, 92.
Ja, in dem so Dreh.
Nicolette Now is Early hieß das Album. Und das habe ich mir damals, als es rauskam, wie alt war ich denn da, 23, 22 gekauft. Und das ist eine Platte, die mich dann wirklich nochmal in einen völlig anderen musikalischen Kosmos entführt hat. Das ist dann wirklich auch so ein musikalisches Erweckungserlebnis gewesen, weil hatte dann ja doch, bis man so 20 war, war man ja doch so mehr oder weniger so dieser, wenn man damit mal sozialisiert ist, Postpunk in die Rockschiene gefolgt. Und das Album hat mich dann wirklich nochmal so mit dieser ganzen britischen Clubmusik-Elektronik-Tradition vertraut gemacht und da tief reingeführt. Und ich habe mir ab da dann, also Shut Up and Dance, hieß das Produzentenkollektiv,
ja, super.
Das das gemacht hat. Da gab es auch ein ganz wunderbares Album von denen, was zeitgleich rauskam, Death is Not the End. Also wirklich zwei ganz prägende.
Auch so ein Klassiker, für den man echt immer wieder hören kann, immer noch ganz groß, finde ich.
Ja, und macht es, also, aber auch so eine Platte, wo halt irgendwie, also wenn man es dann so später so, sich so ein bisschen besser auskennt, so dass das gesamte Kontinuum der britischen, also auch der schwarzen britischen Musik irgendwie der 80er, die ich damals so als Teenager nicht wahrgenommen hatte, irgendwie so drin war. Und andererseits das dem Indie-Rock-Hörer ja auch einfacher machte, weil dann ja auch, da gibt es dann auch so New Order-reske Bass-Einsprengsel und Kevin Rowland von Dexys Midnight Runners hat einen kleinen Gastauftritt und so. Also
der übrigens jetzt sensationelle DJ-Abende machen muss.
Ja.
Und zwar, ich wieder sensationelles Halbwissen, Manchester?
Ja. Yeah.
Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber ich habe neulich auf so einem Blog von so einem alten Punkrocker gelesen, der immer ganz viel über alte Bands schreibt, aber natürlich auch über so Helden, die jetzt nochmal auftauchen und so. Und Kevin Rowland ist ja auch so eine ganz merkwürdige Figur, aber wird natürlich in England entweder gehasst oder total verehrt. Und der muss wirklich ganz großartige so DJ-Abende machen, an denen er sich auch mehrfach umzieht.
Okay, ja, also natürlich.
So mit verschiedenen Hüten und bla. Und dann zwischendurch spielt er dann so alte Soul-Klassiker natürlich auch, bei denen er dann mitsingt. Und so. Also wirklich eine Freude sein, dabei zu sein.
Der gehört auch zu, also ich habe nicht viel Angst vor Interviews, aber der gehört zu den wenigen Menschen, von denen ich echt ein bisschen Schiss hatte beim Interview. Aber der war dann, also es war als diese Dexys-Platte rauskam vor 3 Jahren. Und der hatte auch die ersten 10 Minuten irgendwie sehr schlechte Laune irgendwie. Aber irgendwann ist er dann aufgetaucht und war dann ganz sweet irgendwie. So okay. am Ende haben wir uns herzlich umarmt irgendwie. Das war dann für den kleinen Fan aus den 80er Jahren irgendwie so dem. Das war dann doch irgendwie in meinem kleinen Leben ein großer Moment irgendwie. Aber es ist, wie du sagst, irgendwie schade, also toll diese DJ-Sachen, aber auch schade, dass dann ja auf dieses Album auch keine großen Touren gefolgt sind. Es gab da mal, es gab ein paar Auftritte in UK und es gab einen, glaube ich, in Köln hier bei so einem Festival. Und ich kenne ein paar Leute, die sich auch drum bemüht haben, eine Tour zu buchen oder zumindest mal so Fly-in, Fly-out-Konzerte mit ihm zu machen. Aber er war dann, obwohl er wirklich, also er hat auf der Straße gelebt und hatte irgendwie überhaupt kein Geld mehr. Und er könnte jetzt eigentlich mal froh sein, dass er wieder eine Platte gemacht hat. Mhm. wollte dann aber ausschließlich mit seinem 20-köpfigen Ensemble auftreten, was dann wieder keiner bezahlen könnte. Dann denkst du, Mann, komm doch mal, selbst wenn du für uns einen Unplugged-Gig mit Gitarre spielst, würden wir alle dahin schmelzen. Ja. Aber nein, Kevin Rowland kommt nur, wenn sein Orchester ihn begleitet, mit dem er auch die Platte eingespielt hat. Und mithin wurde daraus wieder mal nichts.
Ja, ist echt so ein Fall von britischer Popmusik, die wahrscheinlich auch hier nie so richtig eine Chance hat. Übrigens, falls wir haben das Fenster wieder aufgemacht, weil es erstens sehr schön ist draußen. Also wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Touristendampfer vorbeischippern.
Kleines auf Hafen, kleines Hafenkonzert. Das ist genau. In Hamburg.
Das ist das Tolle. Wir haben hier wirklich einen Spreeblick. Deswegen sitzen wir hier. Kevin Rowland, Dexys Midnight Runners, habe ich im Metropol gesehen, damals mit diesem Tour A-Album.
Das ist natürlich toll.
Das war auch toll, allerdings hat man da schon, selbst ich als Steppke, tolles Wort, oder? Sagt man das noch? Also als junger Mensch, als junger, unerfahrener Mensch, habe ich schon gesehen, dass der wahrscheinlich echt schwierig ist. Weil man die ganze Zeit gesehen hat, dass diese ganze Band, die ja auch ein bisschen größer war, also ganz schön viele Leute in diesen Latzhosen und in diesem Waltons-Style, die ganze Zeit so ein bisschen ängstlich immer auf den Chef geguckt haben und der auch immer böse Blicke geworfen hat, sobald irgendwas nicht ganz perfekt war. Aber es war trotzdem ein großartiges Konzert.
Glaube ich sofort. Also alle, die ihn damals auch in den 80ern schon mal zum Interview getroffen haben, zum Beispiel, berichten auch, dass er eine ungeheure Spannung und schlechte Laune herrschte irgendwie. Und halt auch so ein relativ starker Kontrollzwang. Das passt ganz gut dazu irgendwie. Also das habe ich dann auch noch gemerkt. Also wenn so eine Frage ihm nicht passte oder wenn dann zwei Fragen zu viel zu seiner Vergangenheit waren, natürlich will man wissen, was hast du die 90er gemacht? Irgendwie. Es ist natürlich langweilig, dass den Künstler irgendwie, aber ich wollte es halt wissen und ich habe es halt irgendwie so, mir war schon klar, dass er da keinen Bock drauf hat, aber dann hat er auch dann wirklich erstmal so 10 Minuten irgendwie so erstmal dicht gemacht. Also wird dann schon, Fragen, die nicht gefallen, werden dann auch irgendwie, sorgen dann auch irgendwie für anhaltende Verstimmung.
Es ist dann wahrscheinlich auch ein Teil dessen, was so die leider immer Erfolglosigkeit von solchen Menschen vielleicht so ein bisschen auch mitträgt. Also wenn man keinen Bock hat und so, es ist ja okay, Künstler zu sein, da darf man dann auch mehr Macken haben als andere. Aber
eine gewisse Geschmeidigkeit ist, es muss gar nicht mal Geschmeidigkeit sein irgendwie, aber es ist, also so bestimmte Misanthropie wird ja auch gerne genommen, auch in Interviews irgendwie, also
klar,
großartige Lurid-Interviews, bei denen man vom Künstler von vorne bis hinten, das können Sie Ihren Friseur fragen, von vorne bis hinten beschimpft wird. Aber es ist eben klar, also der entscheidendere Punkt ist, dass dann so jemand halt dann irgendwie nicht geschmeidig oder kontrolliert genug ist, um dann irgendwie so eine Musikkarriere zu machen und dann halt auch in 20 Jahren noch da zu sein, wo jetzt, keine Ahnung, Robert Smith heute ist.
Jetzt sag mir mal was zu Sleaford Mods.
Wollen wir das spielen jetzt? Das auch
soll ich spielen?
Ja, gerne.
Oder willst du was anderes hören?
Nee, gerne. Ich, okay. Im letzten Jahr eine meiner Lieblingsplatten. Es gibt ja so ganz, ganz, ganz persönliche Dinge, die dann so angetriggert werden. Ich habe das zum ersten Mal gehört. Also egal, ob mir jetzt irgendwie so die, also ich habe ohne jetzt noch viel von der Musik oder so von der Message oder der Haltung wahrgenommen zu haben, was ich alles großartig finde. Aber das mich persönlich triggert erstmal dieser mittelnordenglische Akzent total an. Okay. Also da habe ich so ein, Wie heißt das heute? ADHM oder so? Es gibt doch diese Leute, die im Netz nach irgendwelchen Geräuschen fahnden, wo sie dann irgendwie so mentale Orgasmen kriegen. Habe ich gerade irgendwo in der Zeitung gelesen. Ja, ja.
Okay, also
zum Beispiel das Geräusch von Acrylnägeln auf Smartphone-Oberflächen. Da gibt es so eine ganz eigene Community, die ist das irgendwie so. Egal, also es gibt jedenfalls irgendwie so bestimmte Reize, die einen sofort irgendwie antriggern und glücklich machen. Das
Knistern von Chipstüten.
Das Knistern von alten Vinylplatten. Irgendwie. Genau, und ich finde einfach diesen Slang wahnsinnig toll. Und dann ist es so, wenn man dann genau hinhört, irgendwie diese unfassbar gelangweilte Haltung, mit der das vorgetragen wird. Und die stehen ja auch auf der Bühne in ihren Videos irgendwie. Der eine rappt, oder ich weiß nicht, wie will man sagen, erzählt so vor sich hin und der andere drückt halt irgendwie auf so eine Beatbox irgendwie und ansonsten trinkt eine Dose Bier, während das Stück abläuft irgendwie in dem Video. Zu dem Stück jetzt auch fahren sie durch Nottingham und gucken irgendwie gelangweilt aus dem Fenster und sehen eigentlich nur Verfall und verwaiste Kinder und traurige Rentner irgendwie an Bushaltestellen stehen. Das ist alles irgendwie sehr depressiv, aber eben auch sehr zornig. Und das war dann, nachdem ich der Akzent oder Slang da so reingetriggert hatte, fand ich dann auch mir zumindest mal auf dieser einen Platte so diese Art von nicht nur schlechte Laune, die nicht nur depressiv ist, sondern die einfach wirklich nochmal zornig ist. Also wirklich so eine Wut, die halt, aber dann auch andererseits nicht in so ein klassisches 2-3-4 Punkrock-Gebrüll irgendwie so sich irgendwie entäußert, sondern einfach so ein Zorn, der immer so kurz vor der Explosion ist irgendwie, und so ein Hass auf alles irgendwie, also ähnlich wahllos wie bei Tokotronic vielleicht sogar. Die hassen ja von den Hunden der Queen irgendwie bis zu den Sozialamtsmitarbeitern auch alles, was ihnen irgendwie in den Weg kommt. Smartphone-Benutzer ohnehin irgendwie, aber so einfach so, sag einfach so fuck you zum Leben.
Grimes haben wir gehört. Auch sowas, was mir noch nicht so richtig bekannt war.
Echt nicht?
Von dem, was du mitgebracht hast. Ja, aber ich bin ja ich habe ja sehr, sehr lange auch Musikradio gemacht, also irgendwie immer neue Sachen gespielt, jede Woche und so. Und ich war irgendwann tatsächlich gar nicht so traurig darüber, dass ich nicht mehr neue Musik hören musste. Weißt du, was ich meine? Also du kriegst ja bestimmt auch noch, du wirst doch bemustert ohne Ende, was ich jetzt
ja,
nicht...
Ja, aber das, ja.
Aber also ich bewundere das schon, wie man so die Lust an neuer Musik bewahren kann. Und das merkt man ja bei dir, dass du nach wie vor suchst und guckst und auch immer wieder Sachen findest. Geht mir natürlich genauso. Ich finde auch immer tolle Sachen. Aber es wird mir irgendwann zu viel, muss ich zugeben. Also irgendwann habe ich erkannt, ist auch okay. Jetzt, ich bin jetzt in einem Alter, wo ich auch mal sagen kann, hör die alten Platten
wieder. Ja, das tun wir alle gerne. Aber ich finde in der Tat, ja, die meisten Sachen, die ich entdecke, also du sagst, du bist auf der Suche, die entdecke ich auch gar nicht beim Plattendurchhören. Das ist mir eigentlich auch alles mittlerweile zu viel. Also jetzt Plattenpromoter weghören irgendwie, aber ich habe wirklich ein Büro voller ungeöffneter Umschläge mit CDs drin. Also mir ist eigentlich mittlerweile schon das Öffnen der Umschläge zu mühsam irgendwie. Das ist halt auch nicht der Weg, wo du dann wirklich an interessante Musik kommst, wo man mit Sicherheit auch viel übersieht, wenn man
so total, super unfair wahrscheinlich, klar.
Umgeht. Aber das meiste sehe ich halt tatsächlich wirklich in Konzerten oder in Clubs oder wenn ich irgendwie, wenn ich abends unterwegs bin. Also das gibt mir eher so, dass mich dann irgendwas, also es war jetzt in der Tat schlechte Beispiele, also es war eigentlich weder bei den Sleaford Moss noch bei Grimes so, aber oft ist es so, dass mich irgendjemand auf der Bühne oder in einem DJ-Set dann irgendwie reinzieht und ich mir dann denke, jetzt müsste ich mir davon auch mal die Platte anhören. Und bei Grimes ist es sogar so, ich bin auch gar nicht sicher, wenn man das jetzt so am Sonntagmorgen im Radio hört, ob sich das so erschließt, was darin so interessant ist. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es einfach so ein bisschen so hysterisch an einem vorbeipluckert irgendwie. Aber das ist so eine, die ist auch Anfang, Mitte 20, eine Wahnsinnsbühnenpräsenz irgendwie und gehört zu diesen DIY-Künstlerinnen, die halt irgendwie auch halt so eine Garageband angefangen haben, sich dann so ihre Musik so wohnzimmermäßig selber zusammenstellen, hat es dann aber trotzdem auf der Bühne verteilt auf mindestens 8 bis 10 Tasteninstrumente und Mischpulte und Geräte irgendwie und singt, tanzt, macht mit ihren 8 Armen, keine Ahnung, wie sie das macht, irgendwie bedient alle Instrumente authentisch live gleichzeitig und dirigiert dann immer noch, zumindest war es so bei ihrem Auftritt im Berghain, 10 halbnackte männliche Tänzer um sie herum irgendwie. Also eine so starke Mischung aus Do-it-yourself ist es ja schon irgendwie so alles selbst gemacht und das heißt auch immer so ein bisschen so unfertig, leicht irgendwie so, also es ist ja auch nicht wirklich besonders opulent produziert und dann aber einer ganz starken Dominanz, also eine ungeheuer, also in ihrer Beherrschung der Musik und der Produktionsmittel und dem, was sie da auf der Bühne macht irgendwie, also wirklich zum Niederknien irgendwie, also so lange, lange keine so fürs Phrasenschwein starke Frau mehr auf der
1:1
mehr auf der Bühne gesehen wie Grimes.
Wie oft bist du denn unterwegs? Also so in der Woche sind dann schon noch so 2-3 Abende.
Oder? Ja, doch. Ja, manchmal auch 3 oder 4 irgendwie. Also und das hängt immer so ein bisschen von der Saison ab. Wir haben ja in Berlin mittlerweile immer sehr lange Sommerferien irgendwie. Also so wo dann konzertmäßig fast gar nichts mehr stattfindet irgendwie. Also so eigentlich von Juli bis September ist ja quasi nichts oder ab Mitte Juni schon nicht mehr und um Weihnachten noch auch lange nicht. Aber jetzt, und das ballt sich halt dann alles immer in so Hochzeiten, so Oktober, November und halt jetzt gerade, wo man eigentlich jeden Abend irgendwo sich was ansehen könnte, solange die Kondition reicht.
Ist denn, jetzt gibt es ja in deiner Funktion als Journalist, gibt es ja sicher auch mal so Abende, wo die Redaktion oder wer auch immer, oder wo du sagst, da muss ich eigentlich hingehen oder so. Soll ich was drüber schreiben oder habe ich auch Lust, was drüber zu schreiben, aber eigentlich weißt du vorher schon, dass es Mist ist oder dass es dich nicht interessiert. Da gibt es ja dann so Tricks, also, oder anders gesagt, man braucht ja trotzdem dann noch eine gewisse Offenheit. Also ich merke ja auch immer wieder, dass dich zum Beispiel dieser ganze Pop-Diven-Kram auch fasziniert und interessiert in der Analyse auch. Was ist toll, was ist nicht toll und warum ist es toll oder nicht toll? Wie ist denn das, wenn du dann so Abende hast, wo du dann in die Giganto-Stadien musst, um dir irgendwie die Mega-Show anzugucken, die natürlich nicht mehr besonders viel mit Musik zu tun hat? Nimmst du dann einfach eine komplett andere Haltung ein als die musikalische?
Ich finde ja, darum schreibe ich ja persönlich auch lieber über Konzerte als über Schallplatten. Dass man in einem Konzert ohnehin mehr mitkriegt von der Qualität oder dem Charisma einer Künstlerin oder eines Künstlers. Das gilt für so Multimedia-Spektakel wie hier in der Gegenüber im Studio in Mehrzweckhalle am Ostbahnhof, genauso wie für einen Gig im Berghain oder im Lido oder im West Germany. Also es geht ja schon auch immer um körperliche Präsenz, was machen die Leute irgendwie an Visuals auf der Bühne irgendwie, also wie rahmen sie ihren Auftritt ein, wie sprechen sie die Leute an. Also von daher würde ich sagen, dass ich eigentlich fast nie nur über Musik schreibe, also diesen journalistischen Ansatz. Ich finde, das ist irgendwie, also Pop ist ja gerade halt immer ein Konglomerat aus Style, Posen, Inszenierung, Musik irgendwie. Alles andere ist dann Jazz irgendwie. Oder selbst beim Jazz kann man viel beschreiben und rausfinden, wenn man Haltung von Leuten auf der Bühne oder Benehmen auf der Bühne oder Präsenz auf der Bühne beschreibt.
Ja, aber Popkultur oder Popmusik ist da schon nochmal... Ja,
schon nochmal deutlicher irgendwie. Also, und ich finde dann, ich habe mich auch zum Beispiel bei Helene Fischer hervorragend amüsiert, als sie hier aufgespielt hat in der Mehrzweckhalle. Ich finde, da konnte man auch viel, mit so einem großen Wort, über den Zustand der Gesellschaft, na, vielleicht jetzt nicht irgendwie, aber über den Zustand so einer bestimmten Rezeptionshaltung im Mainstream-Publikum, das sich sonst wahrscheinlich eher nicht für Musik interessiert, lernen. Also dieser irrsinnige Eklektizismus, mit dem Helene Fischer in 60 Minuten von Vivaldi über Evanescence, Gothic Rock Cover-Version, dann bis zu AC/DC und dann auch nochmal wieder Pharrell Williams springt, also als ob man an so einem Kurzwellenradio dreht irgendwie. Oder, ach, das kennen die jungen Leute nicht mehr irgendwie, aber oder als ob man sich durch YouTube klickt. Ne? So, das wird da irgendwie komplett und ich finde auch so ganz kompetent und kurzweilig auf die Bühne gebracht und am Ende setzt sich halt irgendwie in so einen großen goldenen Blechvogel und fliegt irgendwie an so Drähten über, so wie eine Augsburger Puppenkiste davon.
Ja, aber voll okay. Großartig eigentlich.
Irgendwie. Also da war ich irgendwie ganz, ganz positiv überrascht. Und dann ist es aber auch interessant, sich das dann mal so im Vergleich zu Herbert Grönemeyer zum Beispiel anzusehen, den ich wahnsinnig langweilig fand jetzt vor 2 Wochen irgendwie, also obwohl ich den eigentlich aus irgendwelchen sinnlosen Gründen immer noch so eine Grundsympathie für den hege irgendwie, aber der spielt einfach so ein völlig unstrukturiertes, dramaturgisch auch gar nicht nachvollziehbares Set an ein paar Hits, ein paar B-Seiten irgendwie und die Leute jubeln allem zu, egal irgendwie, ohne dass man erkennt, was er damit eigentlich will. Und bei Fischer zum Beispiel ist dann so, also gerade so im Vergleich von so Mainstream-Größen, wenn man das alles so nacheinander, das ist natürlich da auch irgendwie einerseits die Last, aber vielleicht auch das Privileg des Popkritikers, dass er sich den ganzen Quatsch wirklich auch komplett ansieht und dann irgendwie so über ein Jahr hinweg dann nochmal so verschiedene Positionen der Entertainment- Massenbespaßungsindustrie dann miteinander vergleichen kann. Und das finde ich dann schon auch ganz interessant, so in seiner technischen Präzision oder auch gerade nicht irgendwie.
Ja, ich finde zum Beispiel bei Helene Fischer, von allem, was ich weiß, ich habe es noch nie selber live gesehen, finde ich schon sehr spannend, dass da halt dann doch so reingebuttert wird, wie es auch bei amerikanischen Popgrößen gemacht wird. Also, dass man da eben offensichtlich nicht die Billigvariante fährt und auch dann machen wir irgendwie ein paar kleine Konfettikanonen vorne hin, sondern da wird dann auch richtig aufgefahren und halt das die große Show geliefert und da muss man ja auch anerkennen. Also das ist ja auch, was die Leute dann wahrscheinlich wollen.
Aber es ist dann eben auch, dann ist sie als Künstlerin auch ein singulärer Fall in Deutschland, weil ich wüsste jetzt, ich wüsste jetzt irgendwie niemand anders, der halt dieses Schlagerpublikum ja auch immer noch massiv anspricht einerseits, dann gleichzeitig aber halt auch mal diese crazy Dancefloor-Versionen von ihren eigenen Stücken und dann nochmal genau diesen amerikanischen High-End Produktionswahnsinn dann da oben drüber stülpt, inklusive Choreografien. Also Andrea Berg macht das nicht, oder?
Nee,
also
glaube ich auch nicht.
Ohne da, ja, könnte ich jetzt gar nicht irgendwie so.
Also, ich weiß es auch nicht.
Hätte ich was von gehört. So gut kenne ich mich in dem Segment und auch wieder nicht aus irgendwie. Aber ich fand das jedenfalls also interessant.
Ich stelle fest, dass es im Hintergrund doch sehr laut ist, wenn hier die, also speziell wenn die, ich weiß gar nicht, was da gerade war, gerade war es sehr laut. Aber ihr müsst da durch, als Hörerinnen und Hörer. Ihr müsst auch mal versuchen, die Essenz selber raus Nein, wir lassen das Fenster auf. Ich finde das gerade sehr angenehm. Wir hören jetzt Julia Holter und dann geht's weiter.
Jens Balzer ist ein Musikauskenner und sogar Jurymitglied beim Preis der Deutschen Schallplattenkritik. Manchmal legt er auch selber auf, zum Beispiel bei der Reihe Certain People im Bergheim, zusammen mit Kompaktlabelgründer Martin Hosbach. Fast gleichzeitig mit dem neuen Tokotronic-Album sind gerade die Tokotronic-Chroniken im Aufbauverlag erschienen. Ein 384 Seiten umfassendes Werk mit Bildern, Flyern, Geschichten und Balzers Plattenrezensionen. Heute zu Gast bei Johnny Häusler und Flux FM Spreeblick, Musikjournalist und Tokotronic-Liebhaber Jens Balzer.
Jens Balzer ist zu Gast im Studio hier bei Flux FM Spreeblick und es macht sehr viel Spaß, durch die Musikwelt zu meandern und diverse Eindrücke davon mitzubekommen, dass du nicht nur gut schreiben kannst, sondern auch sehr gut darüber reden kannst.
Vielen Dank.
Aber so Radio hast du nie gemacht, ne?
Nee.
Jemals die Idee gehabt?
Ich hatte eigentlich überhaupt keine Idee. Ich bin irgendwie mehr oder weniger durch Zufall irgendwie in den Journalismus gerutscht.
Dabei gerade Print stirbt doch gerade wahnsinnig. Also sorgt dich die Medienlandschaft, die journalistische Landschaft für deine eigene Zunft?
Ja, natürlich ist das Arbeiten in der Tageszeitung nicht mehr so komfortabel wie vor 15 Jahren. Also schon wegen der personellen Kapazitäten. Also als ich angefangen habe in der Berliner Zeitung Ende 99, da saßen im Feuilleton, glaube ich, 20 Leute, lass mich lügen, so in dem Dreh. Und jetzt sind wir noch 6 oder 7 bei eher erhöhtem Arbeitsumfang, also der Seiten, die es zu füllen.
Und weniger Geld wahrscheinlich. Und
weniger Geld für freie Autoren zum Beispiel. Also das erhöht natürlich schon so einen gewissen Druck. Das heißt, man muss auch immer mehr produzieren, als man Zeit hat, irgendwie was zu schreiben oder zu recherchieren. Es ist auf der anderen Seite aber so, dass mir das immer noch wahnsinnig viel Spaß macht. Also ich bin immer noch bin ja mit wenig zufrieden. Also wenn ich irgendwie abends um 11 in einem Konzert mit einem Plastikbecher mit Bier in der Hand stehe und weiß, ich kann am nächsten Morgen ein paar Zeilen drüber schreiben, ist für mich eigentlich irgendwie der Tag gerettet. Ja. So. Also, und insofern hänge ich auch an dem Format der Zeitung irgendwie auch im Unterschied zu Online-Medien, in denen man dann auch so schnell sein muss, dass man eigentlich gar keine Zeit mehr hat, einen vernünftigen Text zu schreiben. Also wenn du halt irgendwie eine halbe Stunde nach Konzertende schon deinen Live-Ticker irgendwie abgegeben haben musst, irgendwie bleibt einfach so die Zeit zum Reflektieren nicht mehr. Also und dann ist so die gewisse Langsamkeit irgendwie verglichen jetzt mit Online, die gewisse Langsamkeit der Tageszeitung finde ich auch irgendwie, und wenn man überhaupt einen Gedanken mal sich traut, zu irgendwas zu äußern, schon irgendwie ganz angenehm und angemessen. Und man hat irgendwie andererseits dann aber halt auch nicht diese relative Trägheit von so Monatsmagazinen, wo du dann halt auch mal eher so ausgeruhte Porträts schreibst, wo dann halt auch irgendwie so gewissermaßen so der Funke, den man in so einem Konzert oder in so einer Clubnacht noch immer so in sich trägt, wenn man drüber schreibt, dann eigentlich längst schon wieder erloschen ist, wenn du halt irgendwie dich nochmal irgendwie an diesen Text setzen sollst. Also ich bin so gerade auch so mit diesem Arbeitsrhythmus in der Tageszeitung, und ich mache das auch schon fast 20 Jahre, finde ich eigentlich nach wie vor ideal, um vernünftige Texte
zu schreiben. So am nächsten Morgen darüber zu schreiben, ist, glaube ich, auch ganz gut.
Ja.
Das heißt, du hast immer so einen Tag dazwischen, wenn du jetzt eine Konzertkritik machst zum Beispiel, dann kommt die am übernächsten Tag sozusagen.
Genau, oder ist dann halt dann immer nachmittags dann online.
So. Ja.
Aber ich habe dann schon irgendwie, man kann mal drüber schlafen, irgendwie im Idealfall noch irgendwo mit jemandem, der auch da gewesen war, sich am Tresen darüber austauschen, wenn man es gar nicht verstanden hat. Irgendwie hilft manchmal auch nochmal eine zweite Meinung irgendwie.
Was meinte der Grönemeyer jetzt dann?
Warum war denn das eigentlich so scheiße? Man ist ja auch oft irgendwie so, also wenn man was gut findet, kann man das eigentlich relativ leicht sagen, aber wenn irgendwas wirklich gar nicht funktioniert, dann gibt es auch immer, also habe ich zumindest oft irgendwie auch fast mehr Mühe, das so dingfest zu machen.
Aber ist es nicht leichter, einen Verriss zu schreiben als eine Lobeshymne?
Nicht unbedingt, weil vielleicht, wenn man als junger Mensch so anfängt mit dem Journalismus irgendwie, dann mag das sein irgendwie. Aber wenn man das so ein paar Jahre oder dann eben auch Jahrzehnte macht, nicht, dann stellt man schon fest, dass sich so Verrisse viel stärker ähneln als als wenn man was begründet loben will. Also gerade weil es vielleicht einfacher ist, sich so die Schwachstellen rauszupicken, ist man dann schnell in so einem Modus drin, wo man dann selber feststellt, also den Absatz hast du jetzt aber mindestens schon 5-mal geschrieben in deinem Leben. Also so, hat eigentlich eher dann natürlich auch dann irgendwann den Wunsch, dann da auch genauer zu sein und den klar kann man immer irgendwas mit höhnischen, spöttischen Worten in den Abgrund reißen.
Ja, aber ich finde es auch schwer, wenn ich was toll finde, dann außer zu sagen, ich fand das ganz großartig und es hat mich bewegt oder so, ja. Warum hat es mich bewegt? Warum finde ich es großartig? Ja. Dann allein schon die Adjektive zu finden. Ja, ich will immer wieder toll, großartig.
Ja, die grandios, fabelhaft. Ja. Nee, das muss man schon genau begründen. Und man macht sich natürlich interessanterweise, wenn man was wirklich gut findet, auch angreifbarer, als wenn man was verreißt. Also wir haben gerade Balbina gehört, das ist eine Platte, die ich... weiß gar nicht, sinnloserweise, aber jedenfalls, die liebe ich sehr. Ich finde das eine ganz, ganz tolle Platte. Also auch gerade so in dieser komischen Mischung aus Naivität und dann aber dann doch so einem gewissen Reflexionsniveau in der Art und Weise, wie sie so lyrisch arbeitet. Aber es gibt ganz viele Leute, die das für den letzten Scheiß halten. Okay. Also so postpubertäres Poesiealbum-Gejodel. Und die dann auch, wenn man dann, also ich habe da sowohl in der Berliner Zeitung als auch im Rolling Stone irgendwie positiv drüber geschrieben, möchte ich sagen. Und man ist dann bei ganz vielen Leuten erstmal für ein halbes Jahr unten durch. Weil also wenn der Balzer irgendwie das gut findet, kann man dem alles andere auch nicht mehr glauben. Hingegen mit einem gepflegten Verriss macht man im Grunde erstmal nichts falsch, außer dann bei den Fans, die im Konzert waren und sich beschweren irgendwie. Aber also mich hat das, also über die Jahre langweilt mich das eigentlich eher. Also ich würde dann eher versuchen, auch bei Künstlern oder bei Konzerten, die mir überhaupt nicht gefallen haben, dann eher dann so neutral, objektiv wie möglich darzustellen, was da eigentlich passiert ist, in der Hoffnung, dass sich dann irgendwie so die ganze innere Ödnis irgendwie diese Sachen dann so von selber zeigt. Ohne dass man nochmal darauf hinweisen muss, dass es wirklich scheiße ist. Also ich glaube, ich finde, die Kunst müsste bei, gerade so, wenn es so um so Mehrzweckhallenkonzerte geht, so Rihanna oder Beyoncé, dann einfach mal, ich glaube schon, wenn man einfach nur beschreibt, was man da sieht und diesen Abend abläuft, dass das jeder, der halbwegs bei Sinnen ist, kapiert, dass es eigentlich irgendwie alles nur Scheiße war, so, ohne dass man nochmal mit dem Holzhammer irgendwie draufhauen muss.
Komm, wir hören mal was, wo wir nicht darüber reden müssen, dass es schlecht war, nämlich Joy Division. Das musst du mir jetzt auch erklären, Hannah Diamond. Sagt man die so? Sagt man das so?
Hannah Diamond?
Ja.
Ja, ist richtig. Ja, das ist, ich bin gar nicht sicher, ob es die wirklich gibt. Manche Quellen behaupten, dass es sich um eine bildende Künstlerin aus London handelt. Andere Quellen sagen, dass es nur ein Avatar ist. Okay. Und Dritte sagen, dass es halt das computergenerierte Fantasieprodukt ihres Produzenten A.G. Cook, der ein Label in London macht namens PC Music. Mhm. Das gibt es seit 2 Jahren. Wo halt unfassbar übersteuerter, überzuckerter Bubblegum-Pop mit Mickey-Maus-Helium-Stimmen und dann irgendwie auch so viel Korea-Pop-Zitaten irgendwie und so Post-Dubstep-verknickerten Rhythmen und auch so ein bisschen Euro-Trash. Also eigentlich alles, was man überhaupt nicht leiden kann, in einer Konsequenz zusammengefügt wird, dass ich persönlich das schon wieder für äußerst subversiv halte. Vor allem, wenn man sich dann mal die Texte anhört, wo es dann halt immer um die Überforderung der Digital Natives mit der Paarbildung in Zeiten von Tinder geht. Also okay. spricht auch so eine ganz große, ganz komische, interessante Melancholie oder so existenzielle Leere aus den Texten. Melancholie. Und das ist halt aber dann nicht so verlangsamt und irgendwie so gab's ja auch gerade viel, so diese ganzen Zeitlupen, Bass-Bands, so 18 Plus oder die Witch-House-Band von ein paar Jahren, wo man halt irgendwie so junge Leute im Zustand der Erschlaffung mit 20 so können nicht mehr weiter. Also im Grunde so wie Tokotronic früher, sondern hier ist einfach so, hier wird nochmal so diese Turbo-Digitalisierung Tempo, in dem alle jetzt gerade, die irgendwie 17 sind, wahrscheinlich gerade wahnsinnig werden, weil sie zu viele Möglichkeiten gleichzeitig haben. Und irgendwie
das gleichzeitig ist ja dieser Avatar.
Das wird nochmal irgendwie so zum Ausdruck gebracht da drin.
Der ist ja total spannend, finde ich. Ich habe neulich mir wirklich so bestimmt eine Viertelstunde lang so ein Konzert angeguckt von dieser Ist das Korea oder Japan auch so ein Avatar, der live auftritt, also mit so einem Pseudo-Hologramm?
Okay.
Auf so eine Gase wird das dann rauf projiziert irgendwie. Und da sind Tausende von Menschen in so Riesenhallen. Und diese Figur, was ich halt nicht wusste, ist, es ist gar nicht so, dass das vorher aufgenommen wurde, der Gesang, und dann irgendwie verzerrt und gepitcht und so wird, sondern das sind tatsächlich...
live gesteuert? Oder?
Das wird live gesteuert.
Okay.
Und da singt auch keine Person mehr, sondern da singt wirklich ein Computer. Und das ist echt crazy.
Ja.
Also das, allein wie die jubeln, wie dann Tanzbewegungen von dieser Projektion nachgeahmt werden und so. Wow. Also ich habe überhaupt kein Draht, wobei die Musik dann auch so ein Ritt durch alles, was so Popkultur zu bieten hat, ist. Also da ist natürlich ein bisschen Disco und Eurotrash, und aber dann wird auch durchaus mal gerockt und so.
Ja.
Aber es ist echt bizarr. Ich finde es. Also das Tolle ist ja am Älterwerden, finde ich, dass man weiß, geht ja jetzt schon los, aber so in 5 bis 10 Jahren werden so Dinge passieren auf der Welt, wo ich sage, nee, lass mir in Ruhe damit.
Wenn ich nichts damit zu tun habe.
Verstehe ich nicht bei mir. Der Scheiß. Internet gibt's das immer noch. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Muss ich mir mal genauer angucken, Hannah Diamond. Ich kann das musikalisch dann meistens nicht lange ertragen.
Nee, das ist auch schwierig, weil es natürlich mir hat schon so einen gewissen Migräne-Effekt. So mehr als 3 oder 4 Stücke am Stück kann man sich davon nicht ansehen. Und es ist halt auch interessanter, wenn man sich dann die dazugehörigen Videos nochmal ansieht. Also das ist dann auch wieder, also das ist halt, ich glaube, Hannah Diamond hat tatsächlich mal, oder jemand, der sich als Hannah Diamond ausgab, letztes Jahr im Herbst hier mal im Südblock irgendwie am Cottbusser Tor ist aufgetreten bei so einer PC-Musik-Nacht. Aber das war wohl nur so ein Mädel, das irgendwie Karaoke gesungen hat zu Hannah Diamond. Wie gesagt, das wird alles irgendwie kunstvoll im Unklaren gelassen. Mhm. Also wer da jetzt wofür zuständig ist und wo jetzt wirklich also die authentische Künstlerposition ist. Aber dann in den Videos hat man dann wirklich so die Frau Hannah Diamond halt als so eine ganz komische Mischung aus so, wie du sagst, so asiatisch, so kawaii, niedlich, Manga, klein Mädchen, und dann aber auch so Lackleder-Dominanz-Ästhetik. Mhm. Also so Pferdeschwanz trifft irgendwie Domina. Mhm. So, und dann, so wie sie sich bewegt, ist sie dann wird dann aber diese gesamte Erotisierung und dieser ganze Zeichenirrsinn dann auch wieder komplett zurückgenommen. Also es funktioniert irgendwie auf ganz vielen verschiedenen Ebenen und ist alles gleichermaßen verstörend, wenn man genau hinguckt.
Okay. Da gucke ich nochmal genauer hin. Jetzt in die, was damals vielleicht für einige auch ein bisschen verstörend war, aber jetzt räumen wir nochmal die Zeit. Mist, jetzt muss ich wieder 1 Euro gleich zahlen. Nee, jetzt gehen wir nochmal ein paar Schritte zurück, nämlich zu David Sylvian. Es gibt immer Leute, die sagen immer David Sylvain oder so. Aber Sylvian ist doch richtig, ne?
David Sylvian, ja. Wobei er sich, glaube ich, tatsächlich irgendwie den Künstlernamen zugelegt hat nach Sylvain Sylvain von den New York Dolls.
Wahrscheinlich deswegen.
Insofern ist der Lapsus nah an der Realität.
Vorprogrammiert. Fire in the Forest hören wir. Beinahe am Ende dieser Ausgabe von Flux FM Spreeblick, die euch hoffentlich Spaß gemacht hat, auch wenn wir hier beide irgendwie so schön in der Theoretisierung der Popwelt rumgeschwelgt haben.
Also mir hat es sehr großen Spaß gemacht.
Ich liebe das. Ich muss leider zugeben, also mir fehlen halt dann so ein paar Jahre, in denen ich nicht mehr mitreden kann.
An die du nicht mehr erinnern kannst, in den 80ern.
Die auch, aber nee, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich war deswegen, als du von Rudolf Schenker berichtet hast, ich war überrascht, dass der dann irgendwie sich noch tatsächlich an 1972 erinnern konnte. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Aufnahme dieser Platte. Aber
bei all den Details scheint er mir ein geradezu fotografisches Gedächtnis gehabt zu haben. Ich kenne auch die Namen sämtlicher Hausmeister in der Kirche, in der die Scorpions am Anfang auf dem Dachboden geprobt haben.
Ja, echt?
Das war ein Schwall. Wahnsinn. Oder es war alles ausgedacht, das kann auch sein. Das kann ich ja nicht überprüfen.
Das kann natürlich auch sein, genau. Wer weiß, was der dir da erzählt hat. Aber wenn er Spaß dabei hatte, ist das schon mal gut. Kommen wir nochmal zurück auf die Tokotronic-Chroniken. Es jetzt gibt jedes Tokotronic-Album von Jens Balzer nochmal betrachtet,
beschrieben, gedeutet,
genau. Dein Favorit?
Unter den 11 Alben? Ich glaube, dass ich hatte auch so zwischendurch so eine Tokotronic-Durststrecke, wo ich sie so ein bisschen verloren habe, so mit dem weißen Album und pure Vernunft. Und dann fand ich Kapitulation von 2007. Das war ja somit das Artifiziellste, was sie gemacht haben von der Sprache. Aber auch das musikalisch finde ich druckvollste, das ist wieder so ein Phrasenschweinwort, druckvoll war es nicht, aber das musikalisch opulenteste und zugleich aber auch schroffste. So, und das fand ich irgendwie so vom Soundbild ungeheuer interessant. Und da war dann auch irgendwie, fand ich, wirkte sich auch sehr positiv aus, dass Rick MacPhail dann als zweiter Gitarrist dann ab dem Album davor, aber fest zur Band gehörte. Aber ich finde, der hat sich mit seinem Gitarrenspiel auf Kapitulation zum ersten Mal so wirklich als gleichwertiges Bandmitglied erwiesen. Das finde ich in sehr positiver Weise. Also allein wie da Gitarrenfeedbacks eingesetzt werden in melodischer oder dissonanter Weise, irgendwie finde ich sensationell nach wie vor irgendwie. Und die Texte, wo es dann irgendwie um Passivität und das irgendwie, die Texte ohnehin. So. Mhm. Also das war das Album, das mich dann gewissermaßen wieder zurück auf den Tocotronic-Pfad gebracht hat. Insofern bin ich dem bis heute sehr dankbar und höre das eigentlich auch von allen, die ich dann so in der Retrospektive nochmal durchgearbeitet habe, auch immer noch am liebsten.
Und irgendein Ausfall dabei? Also ich meine, dass man jetzt einzelne Songs nicht so mag oder so, das ist natürlich klar. Aber gibt's, wenn du das jetzt alles nochmal so einzeln durchgehört hast, dieses Werk dieser Band, muss man ja sagen, bei 11 Alben, gab es da auch Momente, wo du gedacht hast, wie sind die denn darauf gekommen? Das kann ja nicht wahr sein.
Nee, es gab Momente, wo man denkt, dass die mit was experimentiert haben, was dann vielleicht nicht so richtig funktioniert zu dem Zeitpunkt.
Okay. Irgendwie.
Also ich finde, das ist so wie auf dem vierten Album K.O. Okay. Mit diesem Raumschiff im Weltall-Cover, da haben die halt dann mit so Vintage-Synthesizern und Düdel, so Mook-Mook-Geräuschen, und das überzeugt mich nach wie vor nicht so richtig, obwohl ich den gesamtästhetischen Ansatz mittlerweile viel besser verstehe, also auch nochmal im Kontext der Alben, die davor kamen und die dann danach irgendwie kamen. Trotzdem ist das nichts, was ich mir jetzt irgendwie häufig anhören würde, und ich muss sagen, so insgesamt irgendwie so die Schraddel-Rock- Frühphase der Band, also von Digitales ist besser, bis dann zu K.O.K., dass das ja so ein bisschen ablöst dann irgendwie mit diesem maskulinistischen Rock-Gestus. Das ist jetzt nichts, was ich mir wahrscheinlich zu Hause nochmal auflegen würde, im Unterschied zu Kapitulation oder auch Wie wir leben wollen, finde ich, also das zehnte Album, das jetzt vor dem neuen kam, das irgendwie von bei vielen ja auch eher durchgefallen ist, das ich eher so enorm unterschätzt finde, irgendwie, also sowohl klanglich irgendwie mit diesen ganzen Vintage-Sounds, mit denen sie da gearbeitet haben, als auch in der lyrischen Art und Weise, wie dann damit so großen Themen wie Tod, Sterben, Metaphysik, Sterblichkeit, Endlichkeit umgegangen wird. So, das finde ich schon sehr. Das hatte meine Tochter damals, die war damals irgendwie so 9 oder 10, irgendwie hatte sie das irgendwie bei mir aus dem Stapel gezogen und saß dann irgendwie wochenlang irgendwie vor der Anlage und sang immer dieses erste Lied mir zu. Wie geht das? Hey, wir sind jetzt alt, hey, bald sind wir kalt. Im Keller wartet schon die Version. Danke, Tochter.
Sehr nett von dir. Na, du bist ja noch zu klein, um das genau zu verstehen. Jens, vielen Dank, dass du hier warst. Achso, gibt es eine Lesereise oder sowas? Macht ihr sowas mit dem Buch?
Ja, es gibt eine zweiteilige Lesereise. Der erste Teil in Berlin, den haben wir schon hinter uns. Mhm. Das war vor 10 Tagen im Prince Charles. Wir lesen jetzt nochmal in Hamburg.
Wo denn da?
Nächsten Mittwoch im Golem, unten am Hafen. Irgendwie eine der letzten brauchbaren, aber auch wirklich sehr schönen Bars, die es da gibt in Hamburg. Und mein Kollege Hosbach, mit dem ich das Buch ja zusammen gemacht habe, wird dann nochmal exklusiv mit Jan Müller, dem Bassisten, auf dem Melt-Festival aus dem Buch
im Zelt
rezitieren. Im Zelt. Eine Erfahrung, die ich leider nicht teilen darf, weil da weile ich an irgendeinem südlichen Strand.
Was ja auch nicht ganz so schlimm
ist,
oder? Vielen Dank für deine Zeit.
Es war mir ein großes Vergnügen.
Vielen
sehr
Dank,
dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Tschüss.